Sie hören den Hörgang MedUni Graz, den Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Graz.
Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, teilen Sie ihn doch gerne mit KollegInnen oder FreundInnen. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
Der letzte Tag im Februar ist den seltenen Erkrankungen gewidmet. Eine gute Gelegenheit zu reflektieren, was das überhaupt heißt, eine seltene Erkrankung zu haben. Was es bedeutet, wenn man vielleicht der einzige Mensch im Land ist, der eine bestimmte Erkrankung hat. Dazu habe ich mir heute eine Expertin eingeladen von der MedUni Graz. Sie beschäftigt sich am Institut für Humangenetik mit solchen seltenen Fällen. Dr. Sarah Verheyen, guten Abend nach Graz. Und ich muss gestehen, ob Sie einen Professorentitel tragen oder nicht, das habe ich jetzt in der Geschwindigkeit nicht nachgeschaut.
Guten Abend. Also ohne Professorentitel. Ich bin einfach nur Fachärztin am Institut für Humangenetik.
Nur ist gut, Sie sind die ärztliche Leiterin des Exom-Diagnostik-Teams für seltene Erkrankungen immerhin. Exom steht wofür?
Exom steht für, es wird das gesamte genetische Material gleichzeitig untersucht. Und Exom, das Wort, kommt von allen Exons zusammen. Das sind sozusagen die kodierenden Genabschnitte.
Die kodierenden Genabschnitte, nur damit man eine ungefähre Vorstellung über den Aufwand der Untersuchungen hat, das sind 20.000 einzelne Gene, die da untersucht werden, um einer seltenen Erkrankung auf die Spur zu kommen. Aber bevor wir da tiefer eindringen in das Thema, kommen wir noch einmal zurück zu Ihnen. Können Sie sich und Ihre Arbeit kurz vorstellen?
Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich bin jetzt seit mehr als 10 Jahren am Institut für Humangenetik. Wir haben hier eine Ambulanz für Menschen mit genetischen Erkrankungen. Und wir haben ein ärztliches Team von 10 Ärzten und Ärztinnen, betreuen auch zusätzlich zu unserer Ambulanz eben die Patientinnen und Patienten am Universitätsklinikum mit Konzilen. Und dann haben wir noch ein paar externe Sprechstunden in verschiedenen Krankenhäusern in der Steiermark, in Burgenland. Genau. Unsere Aufgaben sind einerseits natürlich genetische Beratungen, Befundbesprechungen und Ambulanzbesuche von Patientinnen sozusagen, um raufzukommen, welche genetischen Erkrankungen eben den Symptomen zugrunde liegen könnten. Und auf der anderen Seite arbeiten wir auch eben in der Diagnostik. Da geht es dann darum, in einem großen genetischen Datensatz eine ursächliche Veränderung zu finden, die die gesundheitlichen Probleme von einem Menschen erklären können.
Was verstehen Sie unter einer seltenen Erkrankung und ab wann werden solche Rare Diseases, solche seltenen Krankheiten tatsächlich als selten bezeichnet?
Also eine Erkrankung wird als selten bezeichnet, wenn sie weniger als eine von 2000 Personen betrifft. Es gibt sehr viele seltene Erkrankungen. Es sind über 10.000 Erkrankungen beschrieben grundsätzlich. Und ja, also 80% von den seltenen Erkrankungen ungefähr sind genetisch. Aus dem Grund sind wir da auch häufig involviert in der Diagnostik und in der Diagnosefindung.
Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema. Sie haben eben gesagt, seltene Erkrankungen, die haben ihre Ursache in den Genen zumeist. Wenn man 20.000 kodierende Gene hernimmt und eine Verdachtsdiagnose stellt, das klingt für mich als Laie schwierig. Aber ich glaube, genau so ist es lange Zeit gemacht worden. So hat man die längste Zeit versucht, zu einer Diagnose zu kommen, wenn der Verdacht eben auf eine besonders seltene Erkrankung vorlag, oder?
Genau, also in der Diagnostik ist es ganz lange so gelaufen, dass man sich die klinischen Auffälligkeiten angeschaut hat und dann hat man eben überlegt, in der Literatur nachgelesen, noch früher eben auch auf den Büchern nachgeschaut, welche Diagnosen in Frage kommen könnten. Und dann hat man eben ein Gen nach dem anderen untersucht. Das war einerseits sehr teuer, andererseits auch sehr langsam. Und dadurch, dass das eben der Reihe nach abgearbeitet werden musste, hat man oft jahrelang keine Diagnose bekommen. Oft einmal bei den seltenen Erkrankungen ist es zusätzlich so, dass nicht alles über die Erkrankungen bekannt ist. Das heißt, manche Symptome kann man gar nicht so einfach den seltenen Erkrankungen zuordnen. Und da ist es jetzt wirklich besser geworden mit dieser Exom-Diagnostik, dass man eben alles gleichzeitig anschauen kann und in dem Datensatz nach Varianten, die krankheitsverursachend sind und die eben mit der Diagnose über, also mit den klinischen Auffälligkeiten übereinstimmen können, suchen kann. Mhm.
Welche Techniken setzen Sie heute ein, um eben Ursachen für genetische Syndrome, Entwicklungsstörungen, Fehlbildungen zu finden? Und daran angeschlossen die Frage, welche Erkrankungen konkret untersuchen Sie jetzt in Graz?
Wir setzen Next Generation Sequencing ein. Das heißt, das ist eine Methode, wo man sehr viele Daten gleichzeitig generieren kann. Wir nehmen als Untersuchungsplattform sozusagen die Exom-Diagnostik. Das sind wirklich alle kodierenden Abschnitte von den ungefähr 20.000 Genen, die derzeit bekannt sind. Man kann dann einen Datensatz unterschiedlich auswerten. Man kann entweder gezielt eine Liste von Genen, die eben in Frage kommt als mögliche Ursache, anschauen. Oder man kann auch wirklich den gesamten Datensatz entblinden und alle 20.000 Gene gleichzeitig anschauen. Dafür braucht man natürlich immer eine gute Beschreibung, welche klinischen Symptome wirklich da sind, weil, wie Sie schon sagen, es ist eine riesige Datenmenge und das ist sehr hilfreich, wenn man einfach weiß, was man sucht.
Wie schnell kommt man heute zu einer Diagnose im Vergleich zu früher?
Eigentlich geht es jetzt relativ rasch. Wir haben ja oft auch zum Beispiel schwerkranke Neugeborene oder auch Pränataluntersuchungen, wo wir die Exom-Diagnostik nutzen, wo einfach im Ultraschall schwere Organfehlbildungen zum Beispiel festgestellt worden sind. Und wir können jetzt in ungefähr 2 Wochen einen Befund haben. Manchmal geht es auch ein bisschen schneller, manchmal geht es auch langsamer. Das ist einfach auch ein bisschen technikbedingt natürlich und wie schnell man etwas findet und wie viel Bestätigung man braucht. Aber grundsätzlich ist es in 1,5-2 Wochen jetzt grundsätzlich möglich, eine Diagnose zu erhalten. Also das ist ein großer Unterschied zu vor einigen Jahren und ein echter Vorteil, dass wir eben diese Sequenziertechnologien jetzt haben. Trotzdem findet man ungefähr nur in 1/3 der Fälle über alle Fragestellungen eine Diagnose zum jetzigen Zeitpunkt, weil viele Erkrankungen sind nach wie vor nicht ganz geklärt. Also man kennt bei ungefähr 5.000 von den 20.000 Genen eine Krankheitszuordnung. Das ist eigentlich nur 1/4. Von dem her gibt es da wirklich noch viel Forschungsbedarf, auch damit man Erkrankungen besser zuordnen kann.
In einfachen Worten, Frau Doktor, was macht es so schwierig, seltene Erkrankungen zu erforschen, also gründlich zu untersuchen und zu benennen?
Bis jetzt sind eigentlich vor allem monogene Erkrankungen bekannt. Das heißt, wir haben eine ursächliche Veränderung, die diese Erkrankung dann verursacht, oder 2 Veränderungen, aber in ein und demselben Gen. Und es gibt natürlich auch Erkrankungen, die entstehen einfach durch eine Anhäufung von mehreren Veränderungen in unterschiedlichen Genen, die da irgendwo zusammenspielen, vielleicht auch noch gemeinsam mit Umweltfaktoren. Und das ist viel weniger erforscht bis jetzt. Also diese polygenen Erkrankungen oder eben auch mit Umweltfaktoren, da weiß man einfach noch nicht so viel dazu. Und das andere ist, es gibt nicht nur im Exom genetische Veränderungen, sondern auch in den Bereichen rund um die Gene. Das wird jetzt meistens noch gar nicht mit untersucht, weil die Genomdiagnostik keine Routineuntersuchung ist. Und von dem her hat man relativ wenige Vergleichsdaten und man kennt wenige krankheitsverursachende Veränderungen in diesen Bereichen. Das ist was, was jetzt nach und nach kommen wird, dass man eben auch die anderen genetischen Bereiche, die ja eigentlich wiederum auch 98% des Genoms darstellen, dazu untersuchen wird mit der Genomuntersuchung. Da haben wir im Moment auch ein wissenschaftliches Projekt gerade gestartet, ein Baby-Genom-Projekt, wo wir eben Genomuntersuchungen bei schwerkranken Neugeborenen anwenden werden und untersuchen möchten, was das in der klinischen Versorgung dann bringt.
Wenn Sie dann eine Diagnose stellen, und ich nehme an, dass die Patienten erleichtert reagieren, wenn Sie Gewissheit haben, wie leiten Sie dann davon eine Behandlung ab? Welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt bei einer seltenen Erkrankung?
Eine Behandlung gibt es eigentlich leider nur bei ungefähr 5% der Diagnosen, die man stellen kann. Und die sind relativ gut bekannt. Das heißt, wenn man so eine Diagnose stellt, dann bringt das insofern was, als dann die betreuenden klinischen Ärzte, die wirklich die Versorgung weiter übernehmen, das veranlassen können, dass da eine eine Behandlung erfolgt. Aber die Behandlung findet nicht in unserem Institut statt.
Ich habe es vorher schon einmal gefragt, an welchen Erkrankungen forschen Sie in Graz? Haben Sie da einen besonderen Schwerpunkt oder sind Sie breit aufgestellt, wie es so schön heißt?
Wir haben eigentlich keinen definierten Schwerpunkt. Ich würde sagen, unser Schwerpunkt ist eher, dass wir uns wirklich um die gesamte Breite kümmern, also um unklare genetische Erkrankungen, wo wir eben den gesamten Datensatz durchsuchen und wirklich auch sehr seltene Erkrankungen finden können. Also wir haben wirklich nicht so einen Schwerpunkt eigentlich, sondern wir bemühen uns sehr, dass wir eben für alle Patienten, egal was sie für eine Erkrankung haben und von der sie betroffen sind, dass wir da eine Diagnose finden.
Ich bin in der Vorbereitung auf eine Erkrankung gestoßen, die in Graz untersucht wird, die sogenannten genetischen Mosaike. Das Wort kannte ich nicht im Zusammenhang mit der Medizin. Könnten Sie das vielleicht kurz erläutern, was man darunter versteht und was gerade diese Erkrankung so herausfordernd macht?
Das ist ein bisschen die Herausforderung an der Genetik. Es gibt ganz unterschiedliche Pathomechanismen. Also es gibt ganz unterschiedliche Ursachen für Erkrankungen und die kann man nicht alle mit der gleichen Methode finden. Bei den meisten Erkrankungen eben, da hilft diese Exom-Diagnostik, weil man möglichst viel gleichzeitig untersucht. Bei anderen Erkrankungen muss man sehr in die Tiefe gehen, wenn man eine Blutprobe bekommt oder eine Gewebsprobe bekommt, weil nämlich eine ursächliche Veränderung nur in einem kleinen Teil der Zellen da ist. Das heißt, so eine Mosaikerkrankung, die entsteht erst im Rahmen der Zellteilungen, im Rahmen der Entwicklung, in irgendeinem Zeitpunkt der Embryonalentwicklung zum Beispiel, und betrifft dann einfach nur bestimmte Gewebe. Und da ist eher gefragt dann, dass man eben den Verdacht klinisch stellt und dann eben das geeignete Gewebe findet. Das kann zum Beispiel eine Biopsie sein, eine Hautbiopsie oder ein Operationspräparat. Und da muss man dann eben die richtige Sequenzierung machen und ganz gezielt eben einzelne Varianten versuchen nachzuweisen. Da arbeiten wir zum Beispiel mit der Kinderchirurgie zusammen. Da gibt es ja eine Ambulanz für Gefäßfehlbildungen. Und das Team von dieser Gefäßambulanz ist der Professor Gasparella und Professor Hatschier dort. Die schicken uns eben Operationspräparate und wir versuchen dann eben Veränderungen, die nur einen kleinen Teil der Zellen betreffen, nachzuweisen mit so Deep-Sequencing-Methoden zum Beispiel.
Die ganze Welt spricht derzeit von KI. Auch in der Medizin gibt es viele Anwendungen und wir haben hier im Hörgang auch schon einige Episoden dazu gemacht. Wenn es heißt, es gibt 10.000 seltene Erkrankungen, das schreit ja eigentlich nach KI-Unterstützung. Gibt es die?
Ja, schon. Also wir haben zum Beispiel bei unserem Babygenom-Projekt verwenden wir jetzt eine Auswertesoftware, die auch ein KI-Tool hat, wo man dann eben nach Phänotyp, also nach Symptom spezifischer Übereinstimmung, bekommt man dann die Varianten, die gut passen, als erstes angezeigt. Das hilft schon bei der Auswertung, weil da muss man sich ja wirklich mehrere hunderte Varianten durchschauen, manuell. Da hilft ein KI-Tool natürlich, wenn man mit denen anfängt, die klinisch gut passen würden. Und da greift eben da gibt es Auswertealgorithmen, die greifen auf die jetzt vorhandenen weltweiten Datenbanken zu und machen einfach eine Übereinstimmung von den Symptomen zu den Symptomen, die in den Datenbanken eben zu den verschiedenen Genen hinterlegt sind. Zum Beispiel, also da werden noch mehrere Parameter berücksichtigt. Natürlich ganz genau weiß man bei jeder Software auch nicht, was da die KI tut, aber es ist auf alle Fälle hilfreich und kommt jetzt immer mehr in den Auswertungen, dass man da eine Unterstützung bekommt.
Und wenn Sie in die Zukunft blicken, wird sich die künstliche Intelligenz immer mehr in den Vordergrund drängen oder bleibt es bei dieser ergänzenden Rolle?
Ich glaube, dass es sicher immer besser und genauer werden wird. Ich glaube trotzdem, dass es irrsinnig wichtig ist, dass man ein Ärztinnen- und Biologinnen-Team hat, das sich mit diesen Fragestellungen, mit den Patientinnen, Patienten, den Datensätzen auseinandersetzt, weil es ist trotzdem so, dass einfach irgendjemand den Fall mitdenken und organisieren muss irgendwo. Selbst wenn die Auswertesoftware vieles machen kann, Varianten einstufen kann, braucht es eine klinische Interpretation und ich glaube, dass wir da als Menschen nicht ganz ersetzt werden können.
Sie arbeiten nicht alleine, Sie besprechen Ihre Fälle im Team und in sogenannten Exom-Boards. Das sind eben Fallbesprechungen von Spezialisten und das erinnert ein wenig an die Tumorboards, von denen man ja relativ viel gehört hat. Wie läuft das bei Ihnen genau ab?
Also wir haben einerseits ein Exom-Board am Institut, wo wir interdisziplinär, also mit Ärztinnen und Ärzten, Biologinnen und Biologen und auch Bioinformatikerinnen und Bioinformatikern die Fragestellungen besprechen, die Ergebnisse von den genetischen Untersuchungen besprechen und gemeinsam entscheiden dann, welche Varianten berichten wir, welche auch Zufallsbefunde berichten wir, die eigentlich nichts mit der eigentlichen Fragestellung zu tun hatten. Das findet wöchentlich statt und ist sehr hilfreich einerseits für die interne Weiterbildung, aber eben auch, weil die Entscheidungen fundierter sind natürlich, wenn sich da mehrere Expertinnen und Experten zusammenschließen. Und das andere ist, wir haben ein Exom-Board an der Kinderklinik, wo wir auch die verschiedenen Patientinnen und Patienten, die bei uns in der Diagnostik erhalten, besprechen, wenn es einen auffälligen Befund gibt oder wenn auch vielleicht unklar ist, wie die klinischen Auffälligkeiten sind. Vielleicht wir diskutieren, ob man noch zusätzliche Untersuchungen bräuchte für die Interpretation von Varianten. Also das sind wirklich so interdisziplinäre Fallbesprechungen im größeren Team, die auch sehr hilfreich sind.
Sie arbeiten ja vor allem mit Kindern. Was ist für Sie am schönsten an dieser Arbeit und was ist am schwierigsten?
Also in der Zusammenarbeit mit Kindern finde ich sehr schön, wenn die selbst, also bei größeren Kindern vor allem, wenn sie sich selbst wirklich schon für die Erkrankung interessieren, wenn das für sie hilfreich ist und eine Erklärung darstellt für die Symptome, die sie bis jetzt hatten. Oft einmal kann eine genetische Erkrankung sehr beunruhigend sein. Ich denke da zum Beispiel an eine Fragestellung vor kurzem, wo so Bewegungseinschränkungen waren oder also eigentlich Schwäche ist aufgetreten und starke Kopfschmerzen. Das regelmäßig in mehreren Episoden hintereinander. Das ist für ein betroffenes Kind wahnsinnig beunruhigend natürlich und auch für die Familie. Das konnte dann mit einer genetischen Diagnose einfach gut zugeordnet werden, diese Symptome. Also man wusste, das ist eigentlich keine lebensbedrohliche Erkrankung. Das kann genetisch erklärt werden. Und auch wenn man jetzt nicht das an sich therapieren kann, also so dass man sagt, das tritt dann nicht mehr auf, gibt es zumindest eine symptomatische Therapie und man tut sich einfach leichter damit umzugehen, wenn man es kennt. Also ich glaube, das ist sehr wesentlich, dass man einfach die Erkrankung zuordnen und verstehen kann.
Ist das so? Also verstehen die Kinder, was ihnen fehlt oder macht es ihnen noch mehr Angst, wenn sie von ihrer ganz besonderen Erkrankung erfahren?
Ich glaube, das kommt aufs Alter natürlich drauf an, aber größere Kinder verstehen oft sehr gut ihre Erkrankung, die leben ja schon oft jahrelang damit und ich erlebe schon, dass es hilfreich ist, wenn man das wirklich zuordnen kann und weiß, von welcher Erkrankung man da eigentlich betroffen ist.
Ist der Name seltene Erkrankungen, ist das nicht eine Last, eine Beschwernis? Geht Ihnen der vielleicht sogar auf die Nerven oder hätten Sie lieber eine andere Bezeichnung, sagen wir so? Weil wenn etwas selten ist, dann muss man seine Bedeutung ja erklären, dass da besonders viel Fördermittel reinfließen müssen oder in der Zoologie, in der Botanik kann man sagen, das ist eine seltene Art, die muss man schützen, die ist wertvoll. Aber bei einer seltenen Erkrankung muss man ja dann doch besonders argumentieren, dass das eben etwas ist, wo viel geforscht werden muss, damit man überhaupt zur Diagnose kommt und eventuell sogar eine Therapie anbieten kann.
Naja, es stimmt halt leider einfach. Also wir sagen das den Betroffenen auch oft, dass es zwar wirklich eine seltene Erkrankung ist, aber sie damit nicht alleine sind, dass sie eine seltene Erkrankung haben, weil es sind 6-8% der Bevölkerung, die grundsätzlich betroffen sind eben von einer seltenen Erkrankung. Aber es gibt halt so viele verschiedene, dass man dann doch oft in dem Bundesland wieder alleine ist mit dieser Erkrankung. Und ich glaube, deshalb ist es auch irrsinnig wichtig, dass sich Betroffene vernetzen können. Es gibt Gott sei Dank viele Initiativen für Selbsthilfegruppen und gibt ja auch den österreichischen Dachverband Pro Rare. Da gibt es wahnsinnig viele engagierte Menschen, die sich sehr bemühen, dass da eine Vernetzung stattfindet, ein Austausch stattfinden kann von Betroffenen. Ich glaube, das ist auch für viele Erkrankungen sehr hilfreich.
Persönlich gefragt, was fasziniert Sie am Thema seltene Krankheiten und was treibt Sie da an, immer weiter zu forschen?
Ja, also ich bin eigentlich schon seit meiner Studienzeit begeistert für diesen Beruf. Und zwar deshalb, weil es ist eine sehr schöne Arbeit, finde ich, zusammen mit dem diagnostischen Team, das sehr interdisziplinär ist, an Fällen zu arbeiten. Es ist eine sehr sinnvolle Aufgabe. Das Schöne ist, wir sind nicht nur als Ärzte in der Diagnostik, sondern eben auch direkt in der Patientinnenbetreuung. Und wir können unsere Ergebnisse direkt auch mitteilen und bekommen dementsprechend relativ viel Rückmeldungen und sehen wirklich, wie unsere Befunde den Menschen auch helfen können. Es kann natürlich auch manchmal sehr traurig sein, Diagnosen mitzuteilen, aber ich finde, im Großen und Ganzen überwiegt wirklich das Schöne an dem Beruf, also dass man Menschen helfen kann, Erkrankungen besser zu verstehen.
Dann nehme ich an, Sie haben auch Patienten, die Sie über mehrere Jahre begleiten.
Also das haben wir auch öfter, dass ich Patienten schon sehr lange kenne, die sich vielleicht 2017 zum Beispiel das erste Mal vorgestellt haben mit der Suche nach einer sehr seltenen Erkrankung. Damals hatten wir noch nicht die diagnostischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Und ich hatte gerade erst gestern eben einen Befund, wo wir jetzt endlich wirklich nach Jahren eine Diagnose stellen konnten. Das freut mich dann persönlich auch immer sehr für die Familie.
Um welche Krankheit ging es da genau?
Also das war eine neurologische Erkrankung, also mit Muskelschwäche, die ein Kind jetzt jahrelang begleitet hat eigentlich und wo es bis jetzt nicht möglich war, für die Familie eine Diagnose zu finden.
Ja, dann danke ich Ihnen für das Gespräch.
Danke auch.
Das war der Hörgang MedUni Graz, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Graz.
Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann helfen Sie uns, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie sie weiterempfehlen oder eine Bewertung schreiben. Vielen Dank.